Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Jenny Bold.
Und ich bin Linda von Rennings.
Und heute nehmen wir die Folge wieder live bei unseren Digital Drinks auf. Und passend zur Digital Office Conference, die heute und morgen stattfindet, dreht sich auch in dieser Folge alles um das digitale Büro. Wir wollen also herausfinden, wie digital in deutschen Büros bereits gearbeitet wird, was die größten Herausforderungen dabei sind und welche Rolle künstliche Intelligenz und andere Technologien spielen können, um Menschen in ihrem Job zu unterstützen. Dazu sprechen wir heute mit Alexander Müller, der mit seinem Startup Workist Unternehmen dabei hilft, ihre Prozesse schneller zu digitalisieren bzw. besser gesagt zu automatisieren. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
Hallo Jenny, hallo Linda. Danke für die Einladung, ich freue mich auf das Gespräch heute.
Ja, wir uns auch. Alex, zu Beginn wollen wir dich gerne ein bisschen besser kennenlernen. Wenn du magst, dann gib uns doch mal so einen kurzen Abriss über deinen bisherigen Werdegang und wie du dann dazu gekommen bist, Workist zu gründen.
Ja, das ist ja immer, ich muss jetzt aufpassen, dass es zu lang werde. Nein, genau, ich bin von der Grundausbildung, wenn man so möchte, Wirtschaftsinformatiker. Also das quasi der Kern, wo ja die Digital Office Conference auch ansetzt, also digitale Prozesse im Unternehmen. Hab da erst früher mein duales Studium bei SAP gemacht, hinterher dann noch einen ganz klassischen Master an der Uni Mannheim draufgesetzt und mich da vor allen Dingen in den Bereich so KI reingefuchst, damals zu der Zeit. Also das war noch so, bevor der große KI-Hype kam. Bin dann nach dem Studium, habe ich mich aber dagegen entschlossen, dann bei der SAP, bei den Etablierten zu bleiben, sondern bin so ein bisschen in diese Berliner Startup-Szene getaucht. Habe dann erst hier bei MyNotes, damals hieß das, gearbeitet. Habe da meine beiden jetzigen Mitgründer Fabian und Tim kennengelernt. Habe das dann eine ganze 2,5 Jahre gemacht und bin dann auch wieder vor den Etablierten geflohen, so ein bisschen als dann die Übernahme, also wir wurden dann von Telefonica gekauft, und da habe ich dann mich aber dann nicht mehr ganz so wohl gefühlt und dann hinterher, kurz darauf, haben wir dann angefangen, Workist zu gründen, genau. Und da sind wir so ein bisschen eingestiegen über die Process Mining Ecke, weil ich damals bei SAP auch meine Bachelorarbeit über Process Mining geschrieben habe, das bevor es Celonis gab. Man glaubt es kaum, verpasste Chance, deswegen muss jetzt die Automation her.
Deutsches Einhorn, ne? Also.
Ja. Wenn es bei uns so gut läuft, bin ich mehr als happy. Nein, Scherz. Genau, und deswegen kamen wir so ein bisschen aus der Ecke und haben uns immer wieder gefragt, wie können wir es eigentlich schaffen, gewisse Prozesse oder gewisse Abläufe im Unternehmen über Daten schneller ausführbar zu machen. Das ist so ein Prinzip, was sich immer bei mir durchzieht. Ich war immer ein Geschäftsprozess-Enthusiast, könnte man nennen. Und aber die ganze KI-Geschichte hat mich auch immer begeistert. Oder früher ist das ja noch maschinelles Lernen. Und jetzt in Workist ist halt beide Komponenten zu einem zusammengefasst und habe quasi damit meine Passion zum Beruf gemacht, wenn man so sagen möchte. Auch wenn das bei Geschäftsprozessen ein bisschen traurig ist zu sagen, muss man auch sagen.
Und wie kam es dann dazu, also bei dem Gedanken, dass ihr drei ja dann von MyNotes weggegangen seid und selber gegründet habt, was war so deine Motivation zu gründen oder gab es da auch Ängste oder was waren so damals deine Gedanken?
Also Ängste, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich jetzt nicht so tierisch viele. Aber es ist ja so ein bisschen, ich glaube, wenn man Informatiker von der Grundausbildung ist, dann hat man sowieso nie so Angst, irgendwie arbeitslos zu werden, weil man findet immer irgendwo einen Job. Das muss man auch sagen, das ist ein bisschen unfair von uns. Und Motivation war einfach, es gab mehrere, einmal von der Technologie her, dass ich das unbedingt umsetzen will, was wir jetzt gerade machen. Und Punkt zwei, was das mir mindestens genauso wichtig ist, ist, dass ich eine Firma schaffe, wo die Leute auch gerne arbeiten. Weil ich habe in allen Firmen bisher, die ich war, eigentlich auch gesehen, dass das Management oder Organisationskultur extrem Unlust auf Arbeit machen kann. Und ich habe mir auch gedacht, das muss aber irgendwie besser gehen. Deswegen probieren wir jetzt nicht nur ein KI-Startup zu sein, sondern auch hoffentlich bald selbstführende Organisation, die möglichst autonomes Arbeiten ermöglicht.
Also auch gleichzeitig hier ein bisschen Employer Branding. Ich habe gesehen, ihr sucht ja auch noch ein paar Stellen. Insofern gutes Marketing schon mal, falls jemand zuhört, der sich bei euch bewerben möchte.
Immer gerne.
Und vielleicht, damit wir das besser noch verstehen können, was sind jetzt genau deine Aufgaben bei euch im Team aktuell bei Workist?
Genau, also wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt. Ich bin bei uns so für Produkt und ja, weitestgehende Technologie zuständig, da gemeinsam mit Fabian. Also alles, was so ja, KI oder Produktdesign, das ist so mein Bereich. Und Tim auf der anderen Seite, der dritte im Bunde, der ist dann für die Business-Seite zuständig.
Und vielleicht zum Abschluss, dann können wir den Kennenlernteil auch abschließen. Aber was mich immer interessieren würde, wenn du jetzt irgendwie dein Ich vor 5 Jahren oder 10 Jahren treffen würdest, hättest du so einen Tipp? Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest? Oder würde sagen wir, das macht das unbedingt genauso wieder?
Ich würde mal, keine Ahnung, was würde ich denn sagen? Gute Frage, Jenny. Ich würde sagen, mach einfach dein Ding und es wird schon was Gutes bei rauskommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was wenn sich etwas gut anfühlt, dann einfach machen.
Jetzt wollen wir Workist ein bisschen besser kennenlernen. Du hast ja gerade auch schon ein bisschen erklärt, was ihr macht. Aber ich hätte gerne noch mal so einen Elevator-Pitch von dir. Also so kurz und knackig. Was bietet ihr an und was macht ihr?
Also Workist ist eine Lösung, die es, also eine Software-as-a-Service-Lösung, die es ermöglicht, Geschäftsprozesse mithilfe von KI zu automatisieren. Das ist erstmal global galaktisch. Wir haben uns natürlich auf gewisse Prozesse spezialisiert. Das sind bei uns, sagen wir, meistens dokumentenlastige Prozesse, also alles, was irgendwie mit einer E-Mail, Scan, PDF etc. zusammenhängt, dass wir das, diese Prozesse, die auf diesen Daten basieren, automatisierbar machen. Das heißt, wir haben eine Prozesssicht auf die Dinge, aber gleichzeitig extrahieren wir auch Daten, wie zum Beispiel aus einer Bestellung relevante Positionen. Und jeder, der schon mal so eine Bestellung über 20, 30 Seiten gesehen hat, weiß, dass es nicht unbedingt eine triviale Aufgabe ist. Und dazu nutzen wir halt KI und haben da unsere sogenannten AI-Worker entwickelt, die mit dem Mensch im Team arbeiten. Das heißt, wenn sie mal nicht mehr weiter wissen, dann fragen sie beim Menschen nach. Und der kann dann dementsprechend nachhelfen und wird dann über die Zeit so die KI immer weiter anlernen, genau.
Okay, cool, das hört sich auch immer spannend an. Ich kann mir vorstellen, wenn du mir das jetzt erzählt hättest und ich bin potenzieller Kunde, würde ich erstmal sagen, ja, klingt cool. Aber viele Startups sagen ja auch doch, dass es gar nicht mal so leicht ist, an Kunden zu kommen, gerade so im mittelständischen Bereich. Wie kommt ihr an eure Kunden und wie sieht so euer Kundenstamm aus? Wie ist die Zusammensetzung? Wie viele sind's?
Wie viele sind es? Viele, natürlich, nein. Fangen wir erstmal an, wie kommen wir an Kunden? Also wir haben tatsächlich, wir haben so ein bisschen diesen Lean-Startup-Approach gemacht. Letztes Jahr, als wir dann gesagt haben, ja, wir machen das und das ist der Bereich, auf den wir uns fokussieren wollen, sind wir wirklich auf unser Netzwerk zugegangen und gesagt, hey, wir wollen in diesem Bereich ein Startup machen. Die und die Bereiche sind spannend, habt ihr irgendwelche Gesprächspartner? Und vor allen Dingen, wir haben auf Eigentümer geführte Mittelständler uns fokussiert in diesem Bereich, weil wir glauben, dass man da einfach sehr schnell oder auch gesehen haben, dass man sehr schnell Commitment bekommt. Als wir denen dann gefallen haben, ging es auch sehr schnell vorwärts. Und wir sind eigentlich zu denen hingegangen und wir haben gesagt, hey, wir haben nichts, aber wir wollen euch irgendwie helfen. Aber auch ein Produkt dabei entwickeln, also das ist kein klassisches Consulting. Und haben dann eigentlich seit sind wir zum Workshop gegangen, haben dann gemeinsam diesen Auftragserfassungsprozess identifiziert, dass man den automatisiert und haben dann das im Prinzip noch 2-mal weiterverkauft. Und das war dann für uns Marktvalidierung genug und dann haben wir es auch entwickelt. Und ich glaube, das ist einfach so das ist natürlich auch wir waren in einer guten Situation, weil Tim auch mal Mitgründer ist, ehemals bei McKinsey gewesen, kennt natürlich auch viele Leute. Ich bin jetzt auch nicht der schlecht Vernetzteste und wir sind sehr schnell an relevanter Gesprächspartner gekommen. Und das ist, glaube ich, für mich der wichtigste Rat an alle. Versucht vorher mit relevanten Leuten zu sprechen und da auch der Hinweis, VCs sind nicht unbedingt immer da die relevanten Leute. Lieber mit den Kunden selber sprechen. Das ist für mich so der Ratschlag. Genau, unsere Kundenbasis ist eigentlich relativ divers. Also wir versuchen uns immer mehr auf den Mittelstand zu fokussieren, weil wir da irgendwie schneller vorwärts kommen. Wir versuchen unseren Produkt, indem wir halt dedizierte Anwendungsfälle anbieten, auch eine sehr schnelle Time-to-Value zu liefern. Also von ich hab Workist jetzt bestellt bis zu ich habe da auch wirklich einen Mehrwert, sollen da im Idealfall irgendwie nur 2 Wochen vergehen. Es hängt natürlich manchmal ein bisschen an IT-Komplexität, dass es dann doch ein bisschen länger dauert. Aber wir haben auch Großkunden, wie zum Beispiel die Bahn. Da haben wir heute noch ein ganz spannendes Projekt abgeschlossen, um Gewerbesteuerbescheide auszulesen. Genau, wir sind da mittlerweile, sind wir jetzt bei einem guten Dutzend Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten und genau, und sind da jetzt, wollen nächstes Jahr da auch ein bisschen mehr Gas geben noch.
Cool. Jetzt, wie ist es bei euch so seit Corona? Also ich kann mir jetzt vorstellen, mein digitales Büro ist ja seitdem noch, kam schneller als wir alle dachten, was ich jetzt nicht unbedingt schlecht finde und ich glaube auch viele, die zuhören, nicht. Aber wie hat sich das bei euch so entwickelt? Sind die Leute euch, dann haben sie euch die Bude eingerannt? Musstet ihr euer Geschäftsmodell noch ein bisschen anpassen? Wie war so die letzten 6, 7, 8 Monate bei euch?
Also generell war es jetzt erstmal kein großer Unterschied, außer dass man nicht mehr reisen musste. Das war eigentlich auch für Vertriebstätigkeiten eigentlich sehr entspannt. Wir haben da mit einem Ansprechpartner mal gesprochen, der hat uns gesagt, was in 5 Jahren an Digitalisierung vorher nicht passiert ist, jetzt in 5 Tagen passiert. Das finde ich ist, was zumindest mal die Infrastruktur in den Unternehmen angeht, eine positive Entwicklung. Das finde ich gut und was natürlich wir... Also wir haben jetzt aber auch keinen Dip in der Nachfrage gesehen. Also muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wir können, also vor jetzt September oder so, hätten wir auch gar nicht viel mehr Kunden bedienen können. Also wir waren noch ein mega kleines Team. Wir haben erst unsere Finanzierungsrunde im August abgeschlossen, waren dann irgendwie zu 3,5 mehr oder weniger. Und wenn uns da die Leute die Bude eingerannt hätten, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht mehr geschlafen. Mhm. Und das will ich natürlich auch vermeiden.
Absolut. Du hast es gerade selber gesagt, ihr habt jetzt auch trotz Corona 2,3 Millionen Euro einsammeln können. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Was war denn da jetzt letzten Endes so euer Selling Point? Also was macht eure Lösung besonders, dass entsprechend die Investoren gesagt haben, jo, ich investiere?
Gute Frage. Nein, Quatsch. Wir haben, glaube ich, vor allem im Frühjahr haben wir sehr lange an unserer Marktpositionierung auch gearbeitet und da eigentlich nochmal so ein bisschen unsere Stärken herausgearbeitet. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, also was wir wirklich probieren. Wir sind jetzt kein reiner Technologieanbieter, sondern wir verkaufen Lösungen, also Anwendungsfälle, die relativ schnell einführbar sind. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns auch viel von vielen Playern, die in diesem Bereich unterwegs sind. Und Punkt 2, dass wir halt versuchen, dieses Potenzial aus dem deutschen Mittelstand zu heben, was auch eine recht dankbare Zielgruppe ist, weil was Digitalisierung angeht, sind wir schon eigentlich relativ weit, aber Automatisierung ist da halt noch so ein Fremdwort. Da mal so einen anderen Sparring-Partner außer den SAP-Berater zu haben, den die alle irgendwie haben, ist wahrscheinlich auch mal ganz spannend. Und deswegen kommen wir da eigentlich sehr gut voran. Und ich denke mal, die Kombination auch mit dem Team, ich meine, wir haben alle drei schon mal zusammen gearbeitet. Das ist, glaube ich, für Investoren wirklich sehr, sehr spannend oder sehr wichtiges Zeichen, dass die Leute es dann auch irgendwie schon mal ein bisschen ausgehalten haben. All das hat eigentlich, glaube ich, dazu geführt, dass es am Ende dann noch schneller ging, als wir gedacht haben mit der Finanzierungsrunde.
Aber wie ist es für euch im Team? Wie digital arbeitet ihr letztendlich? Habt ihr auch Sachen, die ihr automatisieren könnt oder welche Tools nutzt ihr? Wie sieht es bei euch aus?
Also wir haben so das Motto, sag ich mal, tatsächlich von SAP geklaut, Workist runs Workist. Da sind wir noch nicht so 100% immer dabei, aber wir probieren natürlich unsere Software auch für irgendwelche Kreditoren, Buchhaltungsprozesse und sowas zu nutzen. Digital sind wir eigentlich sehr unterwegs. Also wir versuchen alles einzuscannen. Mal abgesehen davon, dass wir auch immer noch keine feste Bürofläche haben. Also gerade die ausgedruckten Rechnungen, die noch nicht mal ausgedruckt sind, aber die halt dann nochmal in Persona kommen, stehen gerade bei mir unten im Keller, weil wir das jetzt erstmal da gelassen haben. Und deswegen muss eigentlich auch alles digital da sein. Als Tools sind wir relativ Startup klassisch auf der G Suite unterwegs, also das ist unser also Google unterwegs dort als Office Lösung nutzen vor allem für die viele Team interne Kommunikation Slack, ist ja auch irgendwie ein bisschen Standard. Und was wir viel für externe Termine nutzen, ist Microsoft Teams als Lösung für Videoconferencing, weil das einfach sehr gut auch im Markt angenommen wurde.
Alex, ihr habt jetzt ja wirklich, du hast verschiedene Kunden schon erwähnt, die ihr habt. Wie ist so deine Einschätzung? Also ihr habt ja auch viele Mittelständler auch als Kunden. Wie weit sind die deutschen Büros in Sachen Digitalisierung?
Es ist, glaube ich, da gibt es keine eine Antwort. Depends as usual. Wie gesagt, wir sind da diesen Sommer auch relativ, haben wir mit vielen unterschiedlichen gesprochen und da ist war wirklich alles dabei. Von wir haben schon irgendwas im Einsatz, was wir uns selber entwickelt haben, für auch vollautomatisiert. Also ich kriegst per E-Mail und dann läuft es irgendwie vollautomatisch in SAP rein, zwischen irgendwelche Zwischenmodelle, die dann doch per Post bekommen, dann scannen sie es und dann wird es irgendwie weiterverarbeitet, hinzu, ich kriege eine E-Mail, druck's mir aus und tipp's dann ab. Also wir sind, dieser Auftragserfassungs-Anwendungsfall von uns, dass ich automatisch Aufträge, die ich jetzt irgendwie per Fax, PDF oder Scott was bekomme, in ein SAP-System reinkommt. Da haben wir wirklich solche Situationen gehabt, wo wir dann wirklich bei Kunden vor Ort waren. Deswegen war gut, dass da noch kein Corona war. Dass die Leute sich diese PDFs, sie hatten dann irgendwie ein paar Seiten, dann sind die da wirklich mit einer Linealposition für Position durchgegangen und im SAP. Die sind ja schon sehr schnell dabei. Das ist so ein bisschen wie früher an der Aldi-Kasse, als sie noch keine Scannerkassen hatten. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Aber es hat natürlich mit Digitalisierung nichts zu tun und da schleichen sich natürlich auch ein paar Fehler ein. Ich glaube, es kommt wirklich stark ich würde sagen, im Mittelstand ist eher ein bisschen weniger ausgeprägt als in den Großkonzernen. Da wird fast alles gescannt, würde ich mal jetzt behaupten. Zumindest alles Relevante. Und es gibt auf jeden Fall noch sehr viel Verbesserungspotenzial. Nichtsdestotrotz, die Kerngeschäftsprozesse, was ich so sehe, die laufen eigentlich alle schon über irgendwelche ERP-Systeme, oder andere Systeme. Also da ist schon sehr viel in die Prozesslogik geflossen. Wo es, glaube ich, gerade dran hängt, ist hinten und vorne raus, dass ich halt den Eingang, also den Prozessstart irgendwie nicht digitalisiert oder harmonisiert bekomme, weil ich da so viele Medienbrüche drin habe und halt auch hinten raus dann zum Kunden der Kanal, das ist der häufiger. Wenn ich natürlich Güter verschicke, dann kann der natürlich nie voll digital sein, aber zumindest die ganze Dokumentenbasis dann irgendwie digitalisieren.
Jetzt bedeutet so eine Prozessautomatisierung, wie ihr sie ja macht, ja auch immer irgendwie viel Veränderung, auch Veränderung für die Mitarbeiter. Und jede Veränderung wird ja auch häufiger mal eher erstmal negativ vielleicht gesehen von einigen. Wie geht ihr damit um oder was ratet ihr euren Kunden auch, wie sie damit umgehen sollen? Habt ihr da Tipps fürs Change Management?
Also tatsächlich sind wir im Change Management jetzt meistens gar nicht so involviert. Ich glaube, was bei uns so ein bisschen, warum wir da auch noch nie wirklich negative Erfahrungen gemacht haben, ist, dass wir halt vorne am Anfang von so einem Automatisierungsprojekt arbeiten, die Menschen halt sehr viel mit unserem Tool zusammen, also mit uns auf unserer AI Workbench heißt das dann, um halt wirklich den AI Worker anzutrainieren. Und dadurch ist erstmal schon mal eine Prozesserleichterung da und die sehen natürlich auch mal eine einigermaßen schicke Benutzeroberfläche. Jetzt nicht sowas 1980er-Jahres-Style, wie das ja bei vielen ERP-Systemen leider noch der Fall ist. Deswegen ist es eigentlich immer sehr positives Feedback. Und das Ziel ist natürlich, dass diese Benutzeroberfläche immer weniger gesehen wird und ich glaube, da holt man die Leute ab. Und man ändert jetzt ihren Prozess gar nicht so doll. Natürlich kann das dann dazu führen, dass die ein oder andere Kraft dann halt da auch weniger zu tun hat, auf jeden Fall in diesem Bereich, oder Saisonkräfte nicht eingestellt werden oder sowas.
Jetzt liest man ja auch häufiger so Schlagzeilen wie Automatisierung als Jobkiller. Wie geht ihr mit solchen Aussagen um oder hört ihr solche Vorwürfe auch manchmal?
Natürlich, wenn man sich mit dem Thema Automatisierung von so Wissensarbeit, was wir ja machen, also so amerikanischen, glaube ich, White-Collar-Work, so klassische Sachbearbeiteraufgaben. Das sind natürlich alles Jobs, die, sage ich jetzt mal, die Zukunftsprognose jetzt nicht bombastisch gut ist. Ich glaube, dass es das zum gewissen Maß immer noch geben wird und geben muss, weil halt der Mensch halt Ausnahmefälle halt immer noch übernehmen muss und Ausnahmefälle wird es immer geben. Das ist halt einfach Fakt. Ich glaube aber auch nicht, dass jetzt irgendwie diese Art von Vorgängen, ich sage jetzt mal, diese Leute, die Menschen, die wirklich, die Arbeitsplätze, die wirklich dazu da sind, Dokumente in ein System einzutippen. Das sind ja auch keine besonders traditionellen Berufe. Die gibt's ja auch erst seit 20, 30 Jahren, muss man auch mal so sagen. Und ich glaube nicht, dass unser Arbeitsmarkt jetzt das Wegbrechen von solchen Jobs nicht vertragen kann. Ich glaube eher, dass es ein super Nachbesetzungsproblem gibt bei diesen Stellen. Das haben wir jetzt auch schon häufiger gehört. Sei es im öffentlichen Dienst, sei es im Mittelstand. wer will schon noch irgendwo in auf die Schwäbische Alb ziehen und Aufträge abtippen? Das ist eher schwierig. Und deswegen ist der Grundtonus bei uns eigentlich, dass sie sehr erleichtert sind, dass dort die Arbeit abgenommen wird und dass man sich eventuell dann auch sich mehr um solche, vor allem Customer Service, um Kundenbetreuung im Detail kümmern kann.
Und wie kann man sich da jetzt, du hast diese Zusammenarbeit mit den AI-Workern sozusagen ja auch schon beschrieben, wie kann man sich das vorstellen? Ist das, habt ihr das auch so ein bisschen so, ist es auch ein bisschen lustig gemacht? Also ist es auch wie so ein Kollege oder ist es mehr nur wirklich so ein, eure Workbench und man trägt da die Sachen ein?
Es soll natürlich irgendwann auch mal ein schöner Kollege werden. Wir haben da auch schon ganz tolle Ideen. Jetzt gerade ist es noch so ein bisschen der nüchterne AI-Worker. Der sagt dir dann, du sollst mal eine Tasse Kaffee holen, wenn du nichts mehr zu tun hast, aber das war's dann auch. Aber natürlich, da kann man sich sehr gut austoben, was Gamification angeht und sowas, um den Mitarbeiter da bei Laune zu halten. Aber aktuell ist es halt, er hat eine Benutzeroberfläche bei uns, wo er schon sehr viele Sachen vorausgefüllt findet und dann, wenn was fehlt, muss er dementsprechend in diesen einen Part nacharbeiten.
Ich habe eine kurze Zwischenfrage, aber wir hatten heute auf der Office-Conference, da ging es auch um Klickroboter und da wurde in dem Vortrag deutlich, dass er immer gut angenommen wird, dieser Klickroboter, wenn man ihn einführt, wenn er Namen kriegt. Also gibt's bei euch, hat die KI einen Namen?
Noch nicht. Aber wie gesagt, wir arbeiten, wir haben ein paar Kandidaten als Namen, also vielleicht kommt da irgendwann mal was.
Sehr gut. Und wie ist es jetzt bei euch? Du hast gesagt, dass die KI ja sozusagen nachfragt, wenn sie nicht mehr weiter weiß oder wenn sie es sozusagen, und dann lernt sie dazu. Was sind so Punkte, wo vielleicht häufiger mal noch eine manuelle Eingabe notwendig ist?
Also wie gesagt, bei uns dreht sich ja sehr viel immer irgendwie um Dokumente in dem Sinne. Also es ist eine E-Mail. Ich mache mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel mit Corona. Also wir haben bei einigen Kunden auch so eine intelligente Inbox laufen. Das heißt, ich kriege irgendwie E-Mails an info@ und wir routen die dann an die richtige Abteilung beziehungsweise den richtigen Ansprechpartner einer Firma, an die eigentlich adressiert war. Und was wir gesehen haben, als Corona so reinkam, sind die Automationsraten nach unten gegangen. Warum? Weil die ganzen Werbe-E-Mails, die halt, hey, jetzt Schutzmasken kaufen etc. pp., da konnten wir halt in Anführungsstrichen noch nichts mit anfangen. Weil Covid-19 habe ich vorher nicht gehört, Corona, vielleicht das Bier, aber das hat man jetzt auch noch nicht so oft gesehen. Und da hat man dann gesehen, dass da in solchen Fällen einfach dann, dass die KI sich nicht sicher, das kann man dann über Sicherheitswerte einstellen, weil sie halt diese Wörter in Anführungsstrichen nicht kennt. Und kann dann mit der Mitarbeiter nachgearbeitet, nach ein, zwei Wochen war das Thema dann auch durch. Das mal um ein plakatives Beispiel zu machen. Bei anderen Anwendungsfällen ist einfach, wenn irgendwelche Felder nicht gefunden werden können. Also zum Beispiel bei der Auftragserfassung, wenn irgendein Kunde mit veralteten Artikelnummern bestellt oder sowas. Das müsste der Mensch auch immer nachtragen. Und das ist heutzutage ja auch der Mensch machen. Und da gibt es schon noch sehr, sehr viel, was ab und also sehr, sehr viel, was schief gehen kann, in Anführungsstrichen, weil sich ja, also Kundenerziehung nehmen auch nicht alle Unternehmen unbedingt so ernst.
Jetzt hast du ja gesagt, dass im Moment, dass halt quasi die KI noch eine ganze Menge lernt und entsprechend da auch noch viel Input braucht. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Glaskugel blicken und mal so sagen, irgendwie, also nicht in 5 oder in 10 Jahren, wie wird sich das dann deiner Meinung nach entwickeln? Also ist es dann eher andersrum, dass ich bei der KI nachfragen kann und sagen kann, nochmal, wie war es nochmal? Ich habe hier irgendwie die Artikelnummer nicht oder was sind so deine Visionen und Ideen, wie halt digitales Büro gerade in Bezug auf KI in Zukunft aussehen kann?
Also ist ja eine Hoffnung, an der ich natürlich auch, also an dieser Vision will ich natürlich auch ein bisschen mitarbeiten mit Workist. Was ich ganz persönlich als einen strebenswerten Zustand anfinde, ist, dass wir eine Arbeitsumgebung schaffen, wo ich repetitive Arbeit nicht mehr unter hohem Zeit- und Kostendruck machen muss. Das ist ja, dass es wirklich negativen Stress erzeugt. Das heißt, ich habe irgendwie einen Backlog von 200 Sachen, die ich irgendwie abtippen muss, die muss ich jetzt abtippen. Und wenn nicht, dann kriege ich Anschiss vom Chef. Und ich hoffe, dass sowas in Zukunft einfach nicht mehr notwendig ist, sondern dass wir uns irgendwie so ein bisschen auf die kreativ ist jetzt immer ein bisschen ein blödes Wort, aber auf die, sagen wir mal, menschlicheren Tätigkeiten, wofür zu gemacht sind, fokussieren kann, also Interaktion mit den Menschen, Produktentwicklung für die Leute, die sich tief in etwas vertiefen wollen, Stammdatenpflege kann es auch sein. Es wird auch nochmal einen sehr kreativen Input brauchen. Das heißt nicht, dass sämtliche Sachbearbeiterjobs da auch weg sind dann.
Und ist künstliche Intelligenz letzten Endes der Game Changer im Digital Office oder gibt es noch andere Technologien, wo du sagst, boah, das kann auch richtig spannend werden, da fehlt vielleicht noch der Anwendungsfall, aber so, das habt ihr schon so auf dem Schirm fürs nächste Startup oder für die nächsten Schritte?
Also ich glaube schon, dass KI wirklich der Game Changer in vielen Sachen ist. Wir haben jetzt irgendwie so einen Tipping Point erreicht, wo es, glaube ich, jetzt erstmal kein Zurück mehr gibt. Also egal, was jetzt passiert, irgendwer wird die Büroarbeit automatisieren, weil die KI halt einfach auch so weit ist. Also was wir da in den letzten 7, 8 Jahren ja eigentlich erst für einen Fortschritt gesehen haben, ist schon wirklich Wahnsinn. Und ich glaube, da kommt noch auch noch sehr viel. Und was mich gerade wirklich, wirklich echt begeistert, ist, wie schnell man es schafft, also inklusive uns auch, Erkenntnisse aus der Forschung in produktive Anwendungen zu bringen. Und es ist eine riesen Community dahinter. Und ich glaube, da wird sich noch so viel entwickeln. Ich hoffe, dass ich da auch, dass doch lange nicht das Ende ist, was wir jetzt gerade sehen.
Mhm. Und wo wollt ihr mit Workist dann langfristig hin? Also ist eigentlich, mal blöd gefragt, euer Ziel, dass ihr euch abschafft, weil im Prinzip, sag ich mal, die deutschen Büros durchautomatisiert sind? Oder was ist so eure langfristige Vision?
Also unsere Vision ist, dass wir repetitive Aufgaben automatisieren wollen, um den Menschen Zeit zu geben für Dinge, die ihnen wirklich wichtig sind oder die sie lieben im Englischen. Do things what they love to do oder what they're good at. Und das ist erstmal technologieunabhängig. Natürlich ist da KI jetzt gerade das Mittel der Wahl. Und ich glaube, das wird es auch noch lange benötigen, weil es halt diese Medienbrüche, Systembrüche gibt. Und klar sind die Dokumente sind ja alle schon digital. Also natürlich gibt es dann immer noch die Leute, die immer noch faxen. Selbst das ist ja digital mittlerweile. Es kommt dann als E-Mail an. Und es gibt dann noch die ganz Unverbesserlichen, die wirklich auch immer noch alles nochmal per Post schicken. Aber das wird ja immer weniger. Und also digital sind wir, würde ich schon mal so sagen, bei vielen Sachen. Ja, außer jetzt vielleicht in der Behörde oder so was anderes. Aber wie gesagt, da gibt es garantiert auch super Behörden, die alles digital machen. Aber so meine persönliche Erfahrung ist, dass da eher die Sache, dass da schon noch eher das Papier das Wahre ist. Oder Anwälte, da zählt ja auch Papier immer noch alles. Vielleicht auch aus einem guten Grund, muss man auch mal so sagen. Nachvollziehbarkeit. Aber genau, was uns obsolet machen würde, wenn alle Systeme miteinander sprechen können würden. Perfekt. Wenn man da mal ein bisschen eintaucht, wird man auch feststellen, dass es da schon auch immer noch einen Mediator geben muss in der Mitte.
Also eure Jobs und für alle, die bei Workist anfangen sollen, die sind erstmal sicher, ist scheinbar noch genug zu tun. Jetzt haben wir so ein bisschen in die Zukunft geguckt. Ich würde aber gerne auch noch, bevor wir gleich ja noch 2 Gäste dazu holen, nochmal so links, rechts internationalen Vergleich machen. Was würdest du sagen, welche Länder sind im Bereich Digital Office Vorbild und gibt es vielleicht auch internationale Anbieter, mit denen ihr im Austausch seid?
Wer ist da Vorreiter? Wir sind gerade noch relativ auf Deutschland oder Dach fokussiert, weil da gibt es auch erstmal noch genug zu tun. Ich kann eigentlich nur sagen, was uns Kunden erzählt haben, die irgendwie international tätig sind. Also es gibt da schon, je weiter westlich man ist, desto digitalisierter ist und je weiter östlich man ist, desto mehr ist da noch good old paper und ganz viel unautomatisiert. Deswegen kann ich, glaube ich, schon sagen, dass wir im Westeuropa und USA da schon auch irgendwo recht, recht weit mit dabei sind. Was ich persönlich ganz spannend finde, ist, dass vor allen Dingen der ganze viele im asiatischen Bereich diese klassische ERP-Softwarelösung irgendwie so ein bisschen überspringen. Also da funktionieren die Businesses noch eher mit Excel und was Eingebauten. Also weniger unsere klassische, diese ERP-Prozessmaschinen gibt. Das ist noch ein ganz spannender Angle, weil die haben sich ein bisschen übersprungen. Oder vielleicht kommt das da auch noch, kann ja auch sein, wenn die Ökonomien dann noch ein bisschen reifen. Und international mit Anbietern im Vergleich oder Austausch, natürlich trifft man mal hier und da jemanden, als einen tiefen Austausch tatsächlich. Es gibt natürlich einige, die sich in unserem Bereich tummeln, aber der Markt ist, glaube ich, auch groß genug. Also da haben wir bisher, wir sind eigentlich noch in keine offene Konkurrenzsituation geraten.
Ja, also du hast mich auf jeden Fall begeistert, was diese, ich denke die ganze Zeit noch über diese automatisierte Inbox nach. Also wenn ich weniger E-Mails beantworten müsste, wäre ich auf jeden Fall schon, hätte ich wesentlich mehr Zeit und hätte mehr Zeit für Dinge, die mir mehr Spaß machen. Also insofern, vielleicht komme ich da nochmal auf dich zu. Und genau, wenn du bereit bist, würde ich an dieser Stelle dir noch drei kurze Abschlussfragen für unseren Podcast stellen und den Podcast schon mal kurz abmoderieren.
Sehr gerne.
Ja, Alex, welchem Twitter-Kanal sollte man deiner Meinung nach unbedingt folgen?
Du hast mich jetzt erwischt. Ich bin nicht so der Twitter-Fan, aber den einzigen, den ich folge, ist I Am Developer. Das ist immer sehr witzig, was da gepostet wird.
Okay. Und ich nehme an, Workist hat wahrscheinlich auch einen Twitter.
Ja, ja, genau, wir haben auch einen Twitter. Haben wir? Ich glaube, ja, wir haben einen. Wir sollten einen haben.
Sehr gut. Und welches Buch liest du gerade?
Ich höre gerade tatsächlich ein Buch über das Factfulness von Hans Rosling. Heißt
er, glaube ich. Das wurde uns schon mal empfohlen im Podcast. Das scheint auf jeden Fall ein guter Tipp zu sein.
Wunderbar. Ja, schreiben wir auf jeden Fall auch nochmal natürlich in die Shownotes. Und als Gründer ist es wahrscheinlich ganz besonders wichtig, dass man oder auch ganz besonders schwierig, mal so richtig abzuschalten. Wie schaltest du ab? Hast du Tipps?
Ich gehe gerne abends dann nochmal eine schöne große Runde laufen. Das macht den Kopf frei.
Ja, das stimmt. Mache ich auch öfter als auf jeden Fall. Und man kommt nochmal an die frische Luft, jetzt wo man die ganze Zeit in meinem Homeoffice sitzt. Nochmal ein zusätzlicher Vorteil. Gut, dann würde ich sagen, sind wir damit jetzt am Ende unserer Podcast-Folge. Vielen Dank nochmal an dich, Alex, für die vielen Insights rund ums digitale Büro und auch um eure Startup-Gründung. Wirklich sehr spannend, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir packen euch, wie gesagt, alle Infos nochmal in die Shownotes, damit ihr alles nachlesen könnt und sagen damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.